Der Wohlstandsbildner-Podcast, in dem wir heute über die Nachteile der Wohlstandsbildner-Strategie sprechen. Ja, richtig gehört, wir schauen uns an, was die Strategie nicht leisten kann oder will, wo sie ihre Haken, wo sie ihre Schwächen hat. Und ab Mai habe ich vielleicht ein hochrentables Investment im Angebot. Allerdings gibt es die Renditen nicht in Geld, sondern in sehr gesunder Rohstoffform. Das sind unsere Themen heute. Vielleicht aber bewegen euch, liebe Podcast-Hörer, ganz andere Sachen im Moment, etwa die imperialistischen Gelüste von Trump nach seiner Venezuela-Übernahme, die Anklage von Zentralbankchef Jerome Powell, im Iran wüten schlimme Unruhen, unter Schmerzen hat die EU das Mercosur-Abkommen abgeschlossen, vielleicht folgt jetzt noch das mit Indien, wir haben eine hohe Kerninflation in Deutschland. Alles Themen, die den Jahresbeginn kräftig durchschütteln. Und die Geschichte Trump gegen die Federal Reserve übrigens sehe ich für uns als Investoren als die bedenklichste von allen. Aber warten wir ab, wie sich das entwickelt. Ich will, so reizvoll es wäre, nicht auf diese Themen eingehen, sonst wird es hier ein Politik-Podcast und da gibt es ja schon genug sehr gute. Wenn natürlich Dinge eintreten, die Geldthemen in unserem Sinn nachhaltig beeinflussen, dann reden wir darüber. Jetzt zur Frage, die immer relevant ist. Wo hat die Wohlstandsbildner-Strategie ihre Grenzen? Denn nichts ist grenzenlos. Nicht mal das Universum. Wo liegen die Risiken? Denn nichts ist komplett risikofrei. Wo liegen die Nachteile? Denn alles, was Vorteile hat, muss auch Nachteile haben. Und das will ich jetzt mal genauer darstellen. Warum die Wohlstandsbildner-Strategie nicht für jeden taugt. Es ist doch so, viele machen Podcasts, um letztlich etwas zu verkaufen. Sie werfen ein engmaschiges Netz aus, in dem sich möglichst viele verheddern sollen, um klickende Kunden zu werden. Für dieses Ziel wird ja so viel versprochen. Da wird ein tolles, finanziell freies Spaßleben beworben, das Blau des Himmels in allen Schattierungen zum Sehnsuchtsort gemacht, die grüne Wiese, die du natürlich noch nicht betreten hast, die wird so saftig gezeichnet, dass du an kaum was anderes denken sollst. Ich als Podcaster im Nebenberuf verfolge oft, und ganz speziell heute, eine gegenteilige Strategie. Mein Instrument ist nicht ein Netz mit möglichst engen Maschen für viele, sondern ein Sieb, in dem große Löcher dafür sorgen, dass die meisten hindurchfallen. Also ich bin eher der, der mit nur wenigen Weizenkörnern zufrieden ist und lieber ganz viel Spreu auf dem Boden liegen lässt. Meine Werbung, meine Art, die Investorenausbildung und die Wohlstandsbildnerstrategie schmackhaft zu machen, soll nämlich Aufklärung sein. In dem Wort steckt schon die Klärung oder die Klarheit drin, dass es also nicht darum geht, etwas blau, grün oder traumhaft schön darzustellen, sondern transparent, offen und umfassend. Schaffen wir also mal Klarheit rund um die Strategie mit geradezu Anti-Werbung-Wirkung. Und dafür bietet es sich an, einmal darzustellen, welche Nachteile die Wohlstandsbildner-Strategie hat, wo ihre Haken für Verletzungsgefahr sorgen könnten, warum sie nicht für viele geeignet ist, sondern nur für die Richtigen. Dieser Podcast hat also nichts von einem Wellness-Tag, der dir zusäuselt, komm herein, es ist so warm und kuschelig bei uns, hier kannst du von deinen Geldsorgen entspannen, loslassen, dich rundum wohlfühlen und tust dabei noch was für deine finanzielle Gesundheit. Mein Programm heißt heute Eistonne mit dem bekannten Triathlon-Motto If you are tough enough, be there. Gehen wir also die Nachteile durch, mit denen auch wir Wohlstandsbildner nach institutionellem Vorbild klarkommen müssen, Punkt für Punkt, gerade in der jetzigen Zeit, wo es ganz schön schwierig ist. Einige Nachteile sind offensichtlich, aber immer gut, um mal wieder bewusst gemacht zu werden. Andere sind schon subtiler und in wieder anderen Nachteilen liegt je nach Perspektive sogar ein Vorteil. Legen wir los mit den Nachteilen in 8 Überschriften. Erstens. Gewinne sind wahrscheinlich, nur der Zeitpunkt ist unklar. Wer im Muster einer Lebensversicherung denkt, Einzahlung heute, garantierte Auszahlung zum Stichtag X, der wird mit unserer Strategie gewiss nicht glücklich. Ja, am ehesten gibt es noch einen Stichtag bei der Agrikultur, wenn die Pflanzen gesund sind und man davon ausgehen kann, dass sie erntereife Früchte zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einer bestimmten Jahreszeit hervorbringen. Oder bei Entwicklungsimmobilien, wo schon Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung fließen und die auch planbar an Investoren ausgekehrt werden können, weil das Marktumfeld es gerade zulässt. Und das ist ja, wie schon öfter in vergangenen Podcasts erwähnt, gerade nicht der Fall. Denn da heißt es, Kapuze auf, Atem an und Füße stillhalten, Liquidität bewahren, Verbindlichkeiten abbauen, wenn Trump gerade alle wirtschaftlichen Normen der letzten 150 Jahre über den Haufen wirft. Das Wichtigste ist in solchen Zeiten der Schutz des Geldes. Wenn die Federal Reserve, die NATO, Freihandelsabkommen und ganze Regierungen unter Beschuss stehen. Liquidität ist Trumpf in Zeiten von Trump. Die grobe Leitlinie für Gewinne aller Art in den Säulen der Strategie bleibt, wir erwarten das, was kommt. Und wir können grob umschreiben, in welchem Jahr Gewinne kommen könnten, wenn alles klappt wie geplant. In dieser Welt aber ist gerade wenig planbar, weil vieles nicht klappt wie gedacht oder anderweitig unvorhersehbare Dinge reingrätschen. Ja, man stelle sich nur vor, die Federal Reserve verliert wirklich ihre finanzpolitische Unabhängigkeit. Das käme einem Crash der weltweiten Märkte gleich. Oder China beginnt, aus all dem Reden um Taiwan ein für allemal Fakten zu schaffen in seinem Sinne. Und die Welt würde schlagartig einen seiner größten Chip-Produzenten verlieren. Wenngleich ich das jetzt gerade am wenigsten befürchte. Aber dennoch, wenn so etwas dazwischen käme, dann müssten sich alle neu aufstellen. Und sowas braucht Zeit. Und Zeit kostet Geld. Und dieses Geld sollte jederzeit verfügbar sein und nicht ausgeschüttet werden. Zweitens, manchmal heißt es mitgehangen, mitgefangen. Ein wesentlicher Nachteil ist die mangelnde Verfügbarkeit in Teilen des investierten Kapitals bei uns. Und zwar bietet die Säule 1 eine verführerische Flexibilität, das schon, aber jeder kompetente Investor weiß auch hier, dass das Momentum und der Gewinn-Gewinn-Effekt sofort stirbt, sofort tot sind, wenn man Kapital vorzeitig abzieht. Wir reden über Renditehorizonte und Vermögensaufbau, nicht über Parkplätze für Geld. Wir Wohlstandsbildner, wir leisten Aufbauarbeit, ob wir nun besondere Immobilien oder einen Baum aufbauen. Ein Setzling kaufen, aber nach 3 Jahren ans Geld rankommen wollen, indem man ein noch dürres jugendliches Bäumchen abholzt, das funktioniert halt nicht. Sicher, man könnte das Bäumchen jetzt verkaufen an jemanden, der vielleicht sogar bereit ist, für die Einsparung von 3 Jahren Wachstumszeit etwas mehr zu bezahlen als nur den Anschaffungspreis. Solche Leute gibt es, ja, die diese Chance nützen, um Zeit zu überspringen. Mich zum Beispiel. Aber das nennt sich dann Zweitmarkt. Und ein Zweitmarkt ist mal per se illiquide, denn es muss sich zum richtigen Zeitpunkt immer der Richtige finden, mit der Bereitschaft, den gewünschten Preis zu bezahlen für ein paar jugendliche Bäumchen jetzt in unserem Beispiel. Daher sage ich immer, Geld, das wirklich Geld aufbauen soll, muss mittel- und langfristig verzichtbar sein und darf aus dem Sichtfeld der täglichen Guckerei am besten verschwinden. Ein Investor wird Teil einer Wertschöpfungskette, aus der man nicht eben ein Kettenglied rausschneiden kann. Nicht immer, aber manchmal ist der Preis für hohe Renditen die mangelnde Verfügbarkeit des Geldes. Ein Vorteil ist dieser Nachteil natürlich für alle, die leicht verführbar und weniger diszipliniert sind. Denn wenn die wissen, sie kommen jederzeit ans Geld ran, wenn sie wollten, dann findet sich immer ein Notfall oder eine andere, jetzt ganz wichtige Ausgabe, die auf keinen Fall warten darf. Und solche Leute werden nie vermögend. Für die ist es ein Segen, dass sie für eine gewisse Zeit nicht ans Geld rankommen. Drittens. Das Risiko menschlichen Versagens. Überall in den Produktivketten eines Wohlstandsbildners arbeiten Menschen. In der Verwaltung, im Management, vor Ort in den Projekten. Ja, und das ist ein Risiko. Zu einer Maschine mit ihren Algorithmen haben deshalb viel mehr Vertrauen, denn sie tut, wofür sie programmiert wurde. Ja, wenn dir ihr Programm zusagt, dann bist du dort besser aufgehoben als bei uns Menschen. Denn wir machen mitunter Zoom-Sitzungen, gehen zusammen auf Inspektionsreisen, wir machen Abrechnungen, tauschen uns aus und du bekommst von Menschen vielleicht E-Mails, in denen ein versprochener Anhang fehlt oder ein Tag nicht zum Datum passt. Es lauert immer die Gefahr, dass Fehler passieren. Aber es gibt auch die andere Seite und das kann der Vorteil wiederum im Nachteil sein. Es sind auch Menschen, die mit jahrzehntelanger Erfahrung den Unterschied machen, wenn sich das Marktumfeld schneller dreht, als es Algorithmen je erfassen könnten. Menschen sind es auch, die die Kontakte zu anderen Menschen haben, um an extrem lukrative Ideen heranzukommen. Und diese Ideen stehen nicht im Internet, können von keiner KI erfasst oder erfunden werden. Und diese Menschen mit solchen Ideen und die Menschen in ihrem Umfeld gehören heute zu den reichsten der Welt. Wenn diese Ideen dann öffentlich werden, dann kann sich die Masse der Menschen nur noch auf die Brotkrümel dieser Ideen stürzen. Das nennt sich dann Börse. Deshalb halten wir uns davon insgesamt eher fern und gehen das Risiko, das überschaubare Risiko menschlichen Versagens ein. Viertens. Wissen hat seinen Preis. Hinter dieser einfach klingenden Überschrift steckt ein großes Siebloch mit großer Fallhöhe. Das Problem mit dieser Wohlstandsbildnerstrategie ist nämlich, und das ist ein ganz bewusst menschengemachtes Problem, weil ich es in die Welt gesetzt habe, man kann hier nicht einfach mitspielen. Diese Strategie ist kein Anfütterer oder Goodie, wie die Goodies auf einer Verkaufsmesse, wo du die Strategie als kostenloses Super-Messe-Goodie von langbeinigen Messe-Girlies in deine Tüte gesteckt bekommst und dann wirst du reich. Das große Siebloch heißt Eintrittsgebühr. Und neben dieser Gebühr musst du auch noch Zeit, Energie und vielleicht sogar Übernachtungskosten auf dich nehmen. Und wenn du das tust, hältst du noch gar nichts in der Hand am Ende. Außer Wissen. Kompetenz. Du wirst nach der Teilnahme einer dreistufigen Investorenausbildung mehr wissen als zuvor. Das kann ich garantieren. Du nimmst eine ganz andere, für die meisten komplett neue Perspektive ein, wie Vermögensaufbau funktionieren kann. Ja, es ist, als würde dir ein neues Paar Augen eingepflanzt, mit dem du auf die Finanzwelt schaust, mit all ihren Bescheuerlichkeiten, aber auch mit all ihren Perlen. Doch dieses Paar Augen für den neuen scharfen Blick, das kostet Geld. Das gibt es nicht umsonst. Und nirgends, egal welche Suchmaschine oder KI du recherchieren lässt, gibt es das Paar Augen gebraucht auf Amazon oder kostenfrei auf YouTube. Es kostet, was es kostet, ohne Abkürzung oder Rabatt. Naja, das stimmt jetzt nicht ganz. Familienmitglieder und Lebenspartner bekommen ja einen Rabatt von glatten 50% auf diese Eintrittsgebühr. Also für ein paar Augen, wenn Sie denn mitgucken wollen, was institutionelle Investoren so anders machen mit Geld als die Masse der Anleger. Aber das gilt eben nur für Familienmitglieder. Wenn du allein oder als Erster in deinem Umfeld unterwegs bist, musst du die Eintrittsgebühr entrichten. Ich finde ja, sie ist jetzt nicht unverschämt hoch, aber sie ist hoch genug, dass eine Menge Leute sagen, der mit seiner Ausbildung. Soll mir doch einfach sagen, wie ich investieren soll, anstatt so ein Heckmeck zu veranstalten. Das ist mir zu aufwendig und zu teuer. Tja, wobei eine der berechtigten Fragen doch wäre, zu teuer im Vergleich zu was? Es gibt Wochenendbörsenseminare für 3000 Euro inklusive eines Haufen Videos, die das Wochenende erst erklärbar machen. Und dann heißt es lange, lange lernen und üben, vielleicht mit Paper Trading per Demo-Depot. Und dann ab ins Haifischbecken mit echtem Geld und jede Woche dranbleiben für den Rest des Lebens. Oder es gibt Mentorenprogramme für 6.000 Euro. Man wird ein paar Monate begleitet, während man ein paar ETFs installiert, die Millionen andere auch haben. Der Rest ist Wellness für die Seele. Und es gibt Diamond Classes für 20.000 Euro. Da hat man dann das exklusive Vergnügen, eine Zeit lang einem prominenten Seminarleiter nahe sein zu dürfen mit Wochenend-Special-Classes auf Mallorca und 10 anderen Auserlesenen. Naja, im Vergleich dazu so viel Eigenwerbung. Innerhalb der Nachteile erlaube ich mir dann doch, kostet meine Eintrittsgebühr wenig und bringt viel. Und das bei lebenslanger kostenfreier Begleitung, solange unsere Investitionen dauern. Die vielen kleinen Details kommen auch noch dazu. Besondere Plattformen für Überweisungen, rote Linien und Leitlinien, um Fehler zu vermeiden, Direktiven, die in 8 Wörtern ausdrücken, was zählt. Das alles ist wertvoll und deshalb kostet es Geld, weil es nun mal viel bringt. Fünftens, Mindestsummen, die einen oft zwingen, geduldig zu sein. Wer die Wohlstandsbildner-Strategie vollumfänglich nutzen und in allen 3 Säulen breit aufgestellt sein will, der hat den großen Nachteil, dass es bei einigen hochwertigen Investments auch hochwertige Mindesteinstiegssummen gibt. Ja, mal 10.000 Euro, mal 25.000 Dollar und nach oben sowieso keine Grenze. Und das ist für manche am Anfang frustrierend, wenn sie so viel Geld noch nicht haben. Doch vielleicht kann es ja auch ein Ansporn sein, erst einmal die Instrumente zu nutzen mit kleinem Einstieg, um Vermögen aufzubauen und nach die Säulen zu verbreitern, bis auch 50.000 Euro für eine einzige Investition kein Klumpenrisiko mehr sind. Ja, das braucht Geduld. Die lernt man dann spätestens dabei. Und man lernt noch so vieles mehr in dieser Zeit, nämlich in immer höhere Summen hineinzuwachsen, die man am Anfang sicher nicht durch Zufall nicht hat, die man sich später aber verdient, durch die richtige Strategie, durch Kompetenz und durch persönliches Wachstum. Sechstens, das notwendige Übel in Deutschland, das auch Sicherheit gibt. Ein, zumindest für mich, geradezu fieser Nachteil bei uns ist, dass es ein gutes Stück mehr Bürokratie bei uns gibt als beim banalen ETF, wo einem die Depotbank nach 3 Klicks alles abwickelt. Unsere aufgeklärten Investoren, wenn sie sich mit unserer Hilfe durch den Wust von Zeichnungsunterlagen durchgekämpft haben, ja, die bekommen Post, Geschäftsberichte, Mitspracherechte, Gesellschafterversammlungen und müssen in wenigen Fällen auch Gewinne eigens versteuern. Und ja, das sind ein paar Stunden extra im Jahr, mit einem guten Stück Bürokratie dabei. Die müssen nicht sein, natürlich, man kommt auch irgendwie ohne durch. Aber wer wissen will, was läuft, wird ein paar Stunden, wie erwähnt, pro Jahr, nicht pro Monat oder Woche, investieren müssen. Naja, und nicht wenige, vor allem Planer, Controller, Analyzer, also Leute, die den vollen Durchblick verlangen, die sehen in dieser Bürokratie eher Vorteile. Denn sie stellt ja auch sicher, dass es Ansprechpartner gibt, dass Instanzen dafür sorgen, dass dein Geld an der richtigen Stelle investiert wird und nicht in irgendwelchen Porsche landet. Und dass sich Emittenten um Transparenz bemühen müssen. Beim ETF, da weißt du nur, dass dein Geld vom Markt geschluckt wurde. Was dann wirklich passiert, ja, das weißt du nicht. Bürokratie ist also manchmal auch ein Stück Selbstermächtigung. Siebtens, du weißt nicht, was hinter dem Horizont liegt. Und noch eine Zumutung, um mitmachen zu können, wie bei den Institutionellen. Das ist in nicht allen, aber einigen wenigen Fällen das sogenannte Blindpool-Risiko, das auch der Gesetzgeber ganz groß in den aufklärenden Papieren den Emittenten darzustellen zwingt. Das heißt, in einigen Anlageklassen investierst du in etwas, von dem du am Anfang nicht weißt, was am Ende alles drin sein wird. Beispiel Club Deal in England. Dort waren am Anfang 7 Logistikzentren ausgewiesen. Jetzt sind es 11. Wie viele und welche noch reinkommen, hat am Anfang niemand gewusst. Oder eine Infrastrukturbeteiligung. Da ist noch weniger absehbar, welche Projekte in 4 bis 6 Jahren dazukommen werden. Ja, und das hat Anteile einer Wolke, in die man reinfliegt mit seinem kleinen Flieger und lange nicht sieht, wo man sich befindet. Es gibt nur das Navi anhand der Investitionsleitlinien, die den Rahmen abstecken, wie weit man in der Wolke nach links oder rechts fliegen kann. Aber wo man dann genau landet, das weiß am Anfang niemand. Achtens, der mitunter hohe Preis des Anti-Mainstream. Das Wissen und die Kompetenz, von der ich weiter oben gesprochen habe, die können auch einsam machen. Ja, das ist ein oft unterschätzter Punkt der Wohlstandsbildnerstrategie, meine ich wirklich ernst. Einige finden das vielleicht spannend und reizvoll, aber für andere ist diese gewisse Isolation ein Nachteil. Warum? Wer einmal verstanden hat, wie die Welt der institutionellen Wertschöpfung funktioniert, der kann sich mit dem Großteil herkömmlicher Anleger nicht mehr so einfach oder sinnvoll unterhalten. Wohlstandsbildner fangen dann oft das Stottern an, wenn sie das erste Mal gefragt werden. Und natürlich werden sie irgendwann das erste Mal gefragt, etwa von einem Schwaben gefragt werden: Und was machst denn du mit deinem Geld in diesen verrückten Zeiten? Ja, was soll man denn da sagen? Zum Beispiel so antworten, auch in der schwäbischen Variante: Ja, weißt, ich mach das jetzt wie die Großen, die mit Milliarden unterwegs sind. Da gibt's so drei Säulen, die meisten nicht auf dem Schirm haben. Das probier jetzt halt einmal aus. So eine Erklärung führt höchstens dazu, dass das unwissende Umfeld, ja, vielleicht interessiert reinschaut, aber nicht versteht, warum man denn es jetzt so anders macht als alle anderen. Man verlässt das Kollektiv der Wohnimmobilienverschuldeten, der Bitcoiner, der betrieblichen Altersvorsorgler, der Edelmetallsparer. Was für milliardenschwere Instis Tagesgeschäft ist, ja, das ist für den heutigen Kleinanleger etwas Besonderes, Seltenes oder sogar Unwirkliches. Und für viele ist das, was nicht der allseits bekannten Norm entspricht, keine Verheißung, sondern eine Bedrohung. Also gegen den Mainstream anzufinanzieren und dabei einsamer zu werden, ist ein Nachteil. So viel zu den 8 zentralen Nachteilen, wenn man sich auf die Wohlstandsbildnerstrategie einlässt. Ich persönlich, nachdem ich schon viele Jahre mit ihr verheiratet bin, finde ja, diese Nachteile sind kein Preis, den man zu bezahlen hat. Ich finde, sie sind ein Geschenk, das es in dieser Form noch nie gegeben hat. Genusselement: Olivenöl als Hobbyinvestition mit hochprozentigen Renditen. Ja, Olivenöl. Die allermeisten wissen den gesundheitlichen Wert und den Geschmack eines guten Olivenöls zu schätzen. Was allerdings für Verdruss sorgt, ist die Preisentwicklung dieses Grundnahrungsmittels. Zumindest für alle, die sich nicht vorstellen können, billiges Sonnenblumen oder am Ende sogar Rapsöl über den Salat zu gießen. Ein Liter Spitzenolivenöl hat 2015 um die 20 Euro gekostet. 2020 30 Euro und heute liegen wir bei mehr als 30 Euro. Da mein Olivenölverbrauch hoch ist, hat diese Entwicklung meine selektive Wahrnehmung angestachelt. Ich habe mich dann gefragt, wo ist hier die Gelegenheit? Die Antwort lautete: Werde Besitzer von Olivenbäumen und beauftrage Leute, die Oliven dieser Bäume zu ernten. Und wenn es sein muss, helfe ich selbst bei der Ernte mit, als Aktivurlaub in schöner Umgebung gewissermaßen. Also Agrikultur für den reinen Eigenverbrauch. Die Rendite ist nicht Geld, sondern Olivenöl. Ja, diese Bäume habe ich im Süden Europas gefunden, teils über 350 Jahre alt, wunderschön. Und ein passionierter deutscher Rentner bewirtschaftet diese Bäume zusammen mit seiner Familie und hat auch schon für die nächsten Generationen gesorgt, die das machen. Also habe ich im August letzten Jahres mal 2 Bäume versuchsweise gekauft, einen auf den Namen meiner Tochter und einen für einen Frischling in meiner erweiterten Familie. Ende 2025, also Ende letzten Jahres, habe ich aus der Novemberernte gleich die ersten kleinen Mengen an Olivenöl bekommen. Der Geschmack, der hat mich zuerst richtig gehend erschrocken, denn das Öl war leuchtend grasgrün, richtig scharf und sagenhaft kratzig bitter in der Kehle. Also da war ich erstmal misstrauisch, bis erste Recherchen im Internet gezeigt haben, dass das ein Qualitätsmerkmal sein könnte für reines, naturbelassenes Olivenöl aus natürlich kalter, schonender Pressung. Naja, ich wollte es aber genau wissen, was ich da zu mir nehme und schickte nach Weihnachten 250 Milliliter des Öls zur Lebensmittelanalyse. Tatsächlich hat diese Analyse dann so viel gekostet wie ein ganzer Baum, aber das war es mir wert. Und vor allem das Ergebnis hat mich geblättet. Keinerlei Giftstoffe, dafür ein Polyphenolgehalt, der ein mächtiger Gesundheitsbooster sein kann, von 512 Milligramm pro Kilogramm Öl. Also wer sich damit ein bisschen auskennt, der wird jetzt mit mir feiern. Denn als gesund gilt ein Öl ab 250 Gesamtpolyphenolgehalt. Ja, und daher kommt auch die Schärfe, die übrigens in Verbindung mit Reis, Pasta oder Salat wunderbar eingebettet und balanciert wirkt. Es ist also ein übergesundes, giftfreies, hervorragend schmeckendes Öl, das man so im normalen Laden, noch nicht mal im Bioladen, kaufen kann. Ja, und nun entpuppen sich meine paar Bäume vielleicht sogar noch als Investment, denn der Preis, den ich für die Bäume für eine lebenslange Bewirtschaftung bezahlt habe, der würde sich bei einem angenommenen Literpreis von 30 Euro für derart hochwertiges Öl nach rund 5 Jahren locker amortisieren. Und dann läge die Rendite in allen kommenden Jahren in Rohstoffform bei über 20% pro Jahr. Ja, und das ist doch sehr ordentlich. Ja, ich sehe jetzt die Rendite nicht auf meinem Kontostand, aber sie entlastet meinen Geldbeutel um viele hundert Euro im Jahr, indem ich kein Olivenöl kaufen muss und die Garantie der allerbesten Qualität habe. Es ist also wie ein lebenslanges Olivenöl-Abonnement, das man einmal bezahlt und fertig. Ja, und jetzt aufgrund des hervorragenden Geschmacks, der großartigen Lebensmittelanalyse und des ganz netten persönlichen Kontakts zu dieser Familie, werde ich mir jetzt ein paar Bäume nachkaufen, denn ihr Preis, ja, der ist im Vergleich zum Nutzen schon sehr überschaubar. Ja, und es wären auch genug Bäume für 80 bis 100 weitere Wohlstandsbildner übrig. Doch bevor ich jetzt dieses Rohstoff-Hobby-Investment empfehle, mache ich es, wie ich es immer mache. Ich mache im Mai diesen Jahres erstmal eine Inspektionsreise, um Bäume, Familie und die Gegend persönlich kennenzulernen. Nach diesem Olivenbaum-Kulinarikurlaub, der es wohl werden wird, gibt es dann eine interne E-Mail oder einen Podcast für investierte Wohlstandsbildner. Denn öffentlich, ja, kann ich das sprichwörtlich exklusive Angebot nicht machen. Es gibt nämlich insgesamt nur 450 Bäume. Tschüss, ade und auf Wiederhören. Es grüßt euch ganz herzlich, euer Andreas, der Wohlstandsbildner.